The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 28. November. In dieser vorweihnachtlichen Zeit, da weht ein Hauch von Rübezahl. Nicht nur durch das Riesengebirge, sondern auch durch das politische Deutschland. Rübezahl, der Riese, der ein furchterregendes und eben auch ein tröstendes Antlitz besitzt, der gutmütig und hilfreich sein kann, aber eben auch grob und böse. Johann Karl August Musseus, der Erste, der die Rübezahl-Sage aufschrieb, hat dazu im Jahr 1867 Folgendes festgehalten. Zitat: Freund Rübezahl, sollt ihr wissen, ist ein Kraftgenie. Launisch, ungestüm, sonderbar, bengelhaft, roh, unbescheiden, stolz, eitel, wankelmütig. Heute der wärmste Freund und morgen fremd und kalt. Zitat Ende. Die Partei, die das Nebulöse dieses Rübezahls, das Doppelgesichtige verkörpert, ist die CDU. Da ist der konservative Riese Friedrich Merz, ein Freund der Unternehmer und der Prosperität, ganz im Geiste Ludwig Erhards. Neue Schulden und höhere Steuern sind für ihn des Teufels. In seinem Reich scheint die Sonne der Marktwirtschaft.
Wir müssen alles tun, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaft wiederherzustellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie dramatisch die Lage ist, das können wir doch aus dem Herbstgutachten des Sachverständigenrates entnehmen, der noch einmal die Wachstumsraten für Deutschland nach unten korrigiert.
Dann aber nimmt die Partei plötzlich wieder die Gestalt der gutmütigen Kräuterhexe Angela Merkel an. In deren Garten gedieh der Sozialstaat und die Nettokreditaufnahme wucherte 16 Jahre vor sich hin. Sie betrachtet, und diese Botschaft hat sie bei der Vorstellung ihres Buches gerade wieder gesendet, sie betrachtet die Schuldenbremse des Grundgesetzes als bösen Fluch, den eine CDU-Regierung unbedingt brechen müsse.
Und es kommt zusammen mit einer Entwicklung, die ich bedauere, aber die wir einfach zur Kenntnis nehmen müssen, dass der Traum von einer multilateralen Globalisierung, friedlichem, fairen Handel längst nicht so einfach zu realisieren ist, wie wir uns das mal gedacht haben. Und in einer solchen Situation sage ich, dass wir mit den Investitionen, die wir uns im Rahmen der Schuldenbremse leisten können, für eine bestimmte Zeit nicht werden auskommen. Das
heißt, durch die Täler des Landes donnert der Hall des Friedrich Merz, der den vielen emsigen Bewohnern des Landes das Leben erleichtern möchte, auch steuerlich.
Und wir müssen die Steuer- und Abgabenlast für die Haushalte und für die Unternehmen in Deutschland senken. Wir müssen schnell und gründlich in der Energiepolitik umsteuern. Dazu haben Sie hier an dieser Stelle gerade eben in Ihrer Regierungserklärung kein einziges Wort gesagt.
Aber da kommt ein Echo zurück aus Schleswig-Holstein von Karin Prien, die Stellvertreterin von Friedrich Merz. Die CDU-Politikerin bleibt beim Thema im Gespräch mit den Kollegen von Politico eher vage. Das Ausschließen von Steuererhöhungen geht ihr nicht über die Lippen.
Steuererhöhungen sind sicherlich für die Union auch nicht das Mittel der ersten Wahl.
Aber nicht auszuschließen, wenn man ganz ehrlich ist, oder?
Man wird sich über Finanzierungsinstrumente Gedanken machen müssen, aber wir reden im Moment nicht über Steuererhöhungen in der Union.
So geht das bei jedem Thema. Beim Thema Migration und Flüchtlinge legt Friedrich Merz einen Sound an den Tag, der viele erschrocken hat.
Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine.
Die ehemalige Kanzlerin hingegen schlägt in ihrem Buch einen ganz anderen, einen empathischeren Ton gegenüber Migranten an.
Der Journalist hatte mit seiner Frage einen Nerv bei mir getroffen. Mir hatte beim Zuhören missfallen, dass er von einem sich verbreiternden Flüchtlingsstrom gesprochen hatte. Für mich ging es nicht um einen Strom, sondern um Menschen. Ganz gleich, ob sie eine Chance hatten, in Deutschland zu bleiben oder nicht. Ich war 1990 in die Politik gegangen, weil mich Menschen interessierten. Menschen, keine Ströme oder anonymen Massen. Und mein Land, das war und ist eines, das den einzelnen Menschen sieht.
Migrationsfreundlich oder skeptisch? Sozialstaatskürzung oder weiter Ausbau? Zu viel Klimaschutz? Zu wenig Wertschöpfung? Sagt Merz, mehr Plan, mehr Dirigismus? und keine Verbrennerautos, sagt Ursula von der Leyen mit ihrem grünen Deal. Beide sind in derselben Partei, zumindest dem Namen nach. Jetzt braucht der Bergriese Friedrich Merz auch noch eine gute Partie für die Zeit nach dem Wahltag. Denn die Paarungszeit der Koalitionsfindung beginnt erst danach. Denn nur zu zweit, hoffentlich nicht zu dritt, lässt sich in eine gute Zukunft marschieren. Die SPD? Nach der Wahl vielleicht ein Zwerg. Die FDP? Womöglich zu klein, um damit eine Regierung zu bilden. Bleiben noch die Grünen. Friedrich Merz im Interview mit Welt TV lobt nicht die Wirtschaftspolitik, das wäre auch zu vermessen, aber immerhin doch die grüne Außenpolitik.
Schauen Sie mal auf den ganzen Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik. Da machen die Grünen ja eine sehr vernünftige Politik. Sie sind da auch außenpolitisch, sicherheitspolitisch eher bei uns als bei den eigenen Koalitionspartnern, den Sozialdemokraten. Da verläuft ja ein tiefer Riss mittlerweile durch die Bundesregierung.
Und damit ist Friedrich Merz ziemlich einsam. Zumindest bei der CSU sieht man das anders. Der Polterriese aus Bayern, der will nichts mit den grünen Öko-Elfen rund um den Märchenkönig Habeck zu tun haben.
Diese Grünen und diese Grünen in der Regierung haben jeden Anspruch verwirkt, weiter zu regieren. Mit mir und der CSU wird es kein Schwarz-Grün in Deutschland geben. Das kann ich euch wirklich zusagen.
Fazit: Der mystische Charakter der kommenden Bundestagswahl wird gemeinhin unterschätzt. Die CDU weiß selbst noch nicht, wer sie ist und wenn ja, wie viele. Sie wird sich verwandeln, aber in wen? Gut möglich, dass sie einen stolzen Rübezahl ins Kanzleramt schickt, aber unterm Dach wohnt weiter die Kräuterhexe. Nicht auszuschließen, dass sich der Goldklumpen eines Wahlerfolges schon in kürzester Zeit in einen Mühlstein verwandelt, aber das ist wieder ein anderes Märchen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Klaus Meine, Sänger, Songwriter, Mitbegründer der Scorpions, spricht über die Aufbruchstimmung in Russland, im Russland Anfang der 90er Jahre und über den Song Wind of Change.
Das war ein Zeitdokument, wo all das möglich schien, eine gemeinsame friedliche Zukunft. Das schien sich auf einmal alles zu ändern mit dem Überfall Russlands in die Ukraine.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt schaut auf die neueste Entwicklung auf dem Immobilienmarkt. Und wir freuen uns über Friendsgiving und feiern ein pralles und sehr wertvolles Stück Weltliteratur. Auf der Pioneer 2 ist ein Mann zugestiegen, der die berühmteste Five-Melodie der Popmusik komponiert hat.
Soll ich mal machen, ja?
Ja. Er hat sie spontan und live zum Besten gegeben bei uns hier im Studio Vorgespräch.
Zum Beispiel.
Klaus Meine ist Sänger und Frontman der Scorpions und der erfolgreichste Songwriter aus unserem Land. Die sanfte Hardrock-Band, die Scorpions aus Hannover, ist zugleich auch der erfolgreichste Musik-Act, den Deutschland international vorzuweisen hat. Mit eben jenem berühmten Wind of Change fing die Band Ende der 80er Jahre die Aufbruchstimmung in Moskau, im Ostblock, auch bei uns, rund um Perestroika und Glasnost ein, als plötzlich das Träumen nach diesen Jahrzehnten des Kalten Krieges wieder erlaubt war. Und der Kalte Krieg wurde vom warmen Wind der Veränderung weggeblasen. Es fiel kein Schuss, aber es fiel ein Weltreich in sich zusammen. Aber dieser Wind der Veränderung ist mittlerweile stark abgekühlt. Es weht eisig aus Sibirien und aus Moskau herüber. Die Feindschaft zwischen dem Kreml und dem Westen, sie wächst. Der Ukraine-Krieg erschüttert Europa, die Welt. Es ist ein Rollback in sehr vielen Bereichen. Die Gesellschaft militarisiert sich. Wie denkt jener Klaus Meine, dessen Band im nächsten Jahr das 60. Jubiläum feiert, über diese Situation? Hat er noch Kontakt mit seinem ehemaligen Freund Gerhard Schröder? Beide aus Hannover. Was ist übrig von diesem Klima der Veränderung, von dem Wind of Change. Das habe ich mit ihm besprochen. Und den Longplay dieses Gesprächs, den hören Pioneers in der kommenden Woche am Dienstag. Aber ein Auszug auf jeden Fall jetzt. Einen schönen guten Morgen, Klaus Meine.
Hallo Gabor, einen wunderschönen guten Morgen auf diesem tollen Schiff.
Seit dem Song Wind of Change traut man dir insbesondere ja zu, dass du Veränderungen, auch große geostrategische Veränderungen, eher spürst als andere, dass du wie so eine Art Seismograf funktionierst. Würdest du das für dich annehmen, diese, ich sag mal, übersinnliche Fähigkeit?
Na Gott, ich würde es nicht ganz so überhöhen, ganz sicher nicht. Aber ich glaube, als Musiker ist man ja immer mit ausgefahrenen Antennen unterwegs. Das ganze Songwriting, der ganze kreative Prozess besteht ja daraus, dass man in einem hoffentlich spannenden Leben viele Dinge wie ein Schwamm aufsaugt. Und wenn dann die Stunde schlägt, dann kommt all das zutage, was man sozusagen unterwegs mitgenommen hat. Diese Antennen, die man ausfahren muss, um der Kreativität Nahrung zu geben. Das ist ein ganz wichtiger Prozess, aber auch ein normaler Prozess. Deswegen würde ich es jetzt nicht überhöhen, dass ich besondere Fähigkeiten hätte, in die Zukunft zu schauen.
Nun war das damals ja tatsächlich trotzdem, das war der Zeitgeist von Gorbatschow, von Glasnost, Perestroika, aber dass daraufhin die ganze Welt, ganz Europa sich verändern würde, war nicht absehbar und wurde in dem Song doch in gewisser Weise vorweggenommen. Es war dieser Wind, der so stark war.
Ja, und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum der Song so erfolgreich wurde, weil er eben nicht von den Bildern, die wir alle im Fernsehen gesehen haben, vom Mauerfall und so weiter inspiriert war, sondern er war von der Zeit davor inspiriert und war eigentlich mehr ein Soundtrack von Glasnost und Perestroika. Und ich glaube, so hat das Gorbatschow auch empfunden, der uns ja wenige Tage vor seinem Rücktritt 1991 in den Kreml eingeladen hat, weil es dann auch eine russische Version davon im Song gab. Und ich glaube, es ist so spannend, weil es eben die Zeit davor auf den Punkt ausgedrückt hat. Und das, was wir empfunden haben, war einfach, die Welt verändert sich vor unseren Augen. Dieses Luschniki-Stadion mit über 100.000 Fans, die unsere Lieder gesungen haben, wo so eine große Begeisterung für westliche Rockmusik, für westliche Kultur rüberkam von so vielen Fans, die aus Sibirien und überall gekommen waren, aber auch aus der damaligen DDR.
Auch Soldaten haben mitgesungen und mitgefeiert.
Die stand vor der Bühne und es gab ja richtig hunderte von Soldaten, die als Security eingesetzt waren. Aber es blieb alles friedlich und die Soldaten haben ihre Jackets ausgezogen, ihre Caps in die Luft geworfen, haben sich umgedreht und haben zusammen mit den Fans dieses Rock'n'Roll-Fest und wie es später genannt wurde, dieses Woodstock des Ostens mitgefeiert.
Und das war ja in gewisser Weise die Implosion der Sowjetunion vorweggenommen, dass die Ordnungsmacht nicht mehr Ordnung machen wollte, sondern eigentlich sich vereinen wollte.
Genau. Wir haben bei der Pressekonferenz gesagt, unsere Eltern sind mit Panzern gekommen, wir kommen mit Gitarren, hier ist eine neue Generation, hier geht es um Liebe und nicht um Krieg. Und man würde sich wünschen, dass wir heute wieder in den wirklich sehr turbulenten Zeiten wieder zusammen singen und uns nicht gegenseitig umbringen.
Denn das ist ja der traurige Fortgang der Ereignisse. Ihr könnt jetzt und wollt auch nicht in Moskau spielen. Das Lied würde dort jetzt gar nicht mehr passen, denn man kommt nicht mehr mit Liebe auf den Westen zu, sondern jetzt wieder mit Panzern. Klaus, was ist passiert, dass das so kippen konnte, dass dieser Wind sich so gedreht hat und jetzt so eisig zurückweht?
Ja, das hast du gut beschrieben. Ein wirklich eisiger Wind, der nach all der Wärme, die ganz besonders Michail Gorbatschow ausgestrahlt hat, Richtung Westen. Und natürlich die Tatsache, dass es friedlich blieb beim Fall der Mauer, diese friedliche Revolution, das war ja nur möglich, weil Gorbatschow im Kreml saß und Gorbatschow das möglich gemacht hat. Danach gab es eine Zeit, Boris Jelzin kam dann kam Putin ins Amt und der Wind wurde immer eisiger über die Jahre. Und ich fand das immer traurig zu sehen, wie sehr sich die Meinung zu Gorbatschow in Russland verändert hat. Und so wie wir ihn hier im Westen verehrt haben, eben für den Fall der Mauer und uns bedankt haben bei ihm. Gorbi war für uns eine ganz besondere Person. Und im Osten war das eben nicht so, in Russland war das eben nicht so.
Das heißt, nicht nur die Mächtigen haben sich verändert, sondern auch Volkesstimmung, Volkesmeinung hat sich auch mit verändert. Putin regiert heute, wenn er in die Ukraine aggressiv ist, offenbar ja auch mit Rückhalt.
Ja, offenbar. Als der Krieg anfing und wir waren auf Tour. Und ich hatte das Gefühl, Wind of Change können wir so nicht mehr schreiben mit diesen Russland verherrlichenden Zeilen. I follow the Moskva down to Gorky Park, let your balalaika sing und so weiter. Das war ein Zeitdokument, wo all das möglich schien, eine gemeinsame friedliche Zukunft. Das schien sich auf einmal alles zu ändern mit dem Überfall Russlands in die Ukraine. Und ich habe gesagt, entweder wir nehmen den Song aus dem Set oder ich muss einen anderen Text schreiben. Und ich habe versucht, ein paar Worte zu finden, die unsere Solidarität mit der Ukraine ausdrücken. Und das war dann, now listen to my heart, it says Ukrainia waiting for the wind to change. Ja, und den Song haben wir in der Version überall auf der Welt gespielt und das ist bei den Fans sehr gut angekommen und die haben das mit ihren Herzen aufgenommen.
Heute ist es eine Sehnsucht, damals war es die Vorwegnahme von was kam, heute ist es eine Sehnsucht, von der wir nicht wissen, ob sie in Erfüllung geht.
So ist es. Wir stehen ja alle so ein bisschen am Abgrund zurzeit und wissen nicht, was die Zukunft bringt. Und als Musiker kann man gerade in so schwierigen Zeiten mit Konzerten den Fans Hoffnung geben. Musik ist sowas wie Soul Food für die Seele und das können wir alle gebrauchen in diesen Zeiten.
Eure Freundschaft zu Gerhard Schröder, ihr wart Teil einer Hannover Gang, haben viele gesagt, jedenfalls einer landsmannschaftlichen Verbindung. Gerhard Schröder und die Scorpions war für mich zu der Zeit jedenfalls immer doch sehr symbiotisch, aber diese Freundschaft gibt's nicht mehr.
Ja, wir haben uns sehr, sehr lange nicht gesehen und wenn wir uns gesehen haben, war es meistens beim Fußball. Wir hatten damals eine gemeinsame Loge mit Freunden. Und irgendwann flog diese Loge auseinander, dieser ganze Freundeskreis. Und seitdem haben wir uns auch nicht mehr gesprochen oder gesehen.
Aber es ist nicht der Fußball ist der Grund, sondern...
Nicht der Fußball ist der Grund, natürlich nicht. Aber das Thema ist zu ernst und ich glaube, ich habe mich klar positioniert, wo ich da stehe, was Wind of Change und den veränderten Text betrifft, sodass man dann nicht einfach dazu übergehen kann und zu sagen kann, jetzt trinken wir mal ein Bier zusammen. Aber auch das, wie so vieles, verändert sich auch im Laufe des Lebens. Und die aktuelle Situation und das Ende der GroKo und alles, was damit zusammenhängt, die Neuwahlen. Für euch Journalisten ist es wahrscheinlich eine ganz besonders spannende Zeit. Aber für die Bevölkerung ist es auch Chaos. Und man hofft, dass alles auf den richtigen Weg kommt.
Wie denkst du, wie geht das weiter hier in Europa? Es gibt ja verschiedene Abbiegungen. Die einen sagen, wir müssten jetzt Frieden machen und dafür auch Territorium preisgeben. Die anderen sagen, wir müssen gegenhalten, sonst marschiert dieser Mann aus Moskau weiter Richtung Berlin, Richtung Warschau, Richtung Weißrussland vielleicht. Was denkst du, was sagt dir dein Gefühl?
Ich würde mir wünschen, dass wir auf Verhandlungsbasis einen Frieden finden, einen schnellen Frieden. Und gleichzeitig wünsche ich mir, dass wir die Stärke aufbringen, dagegen zu halten, damit so ein Bruch des Völkerrechts nicht noch belohnt wird.
Das heißt, deine Kompassnadel sozusagen?
Die schlägt in beide Richtungen. Die Frage ist auch sehr, sehr schwer zu beantworten. Mhm. Was da der richtige Weg ist.
Ich kann das nachvollziehen. Man wird das erst hinterher beurteilen können, wenn man den Fehler gemacht hat, zu früh einen Frieden zu machen.
Ich glaube auf jeden Fall daran, dass wir ein starkes, gemeinsames Europa brauchen. Ja, in meinem Herzen bin ich Europäer und würde diese Idee eines starken Europas immer unterstützen und hoffe, dass wir in Europa enger zusammenrücken und eine gemeinsame Linie finden, eine gemeinsame Sprache sprechen. Und ich hoffe, dass wir auch, was die nächste Regierung betrifft, jemand an der Spitze haben, der auch die Leute und die Wähler mitnimmt, dass genug Kommunikation da ist, dass einfach auch Power da ist, mit all diesen Problemen, die auf uns zukommen, klarzukommen.
Euer Song, der die Zeiten überdauern wird, ist ja ein politisches Lied im Kern. Ein Lied, das nicht Politik machen wollte, aber eine politische Grundströmung beschrieben hat. The Magic of the Moment.
Ja.
Und dieser Magic of the Moment and the Glory Night, wo ist das geblieben?
Das ist leider auf der Strecke geblieben. Und der Moment, den wir erlebt haben, dieses kleine Fenster, die Tür, die sich ein Spalt geöffnet hat, und wo eben kein eisiger Wind wehte, sagen wir mal, eine warme Umarmung gespürt hat und wo man das Gefühl hatte, für all die und unsere Generation, die wir im Kalten Krieg aufgewachsen sind, als Nachkriegsgeneration, da passiert jetzt was, wo wir auf einmal näher zusammenrücken, wo wir friedlich als Nachbarn leben können. Und was danach passiert ist und jetzt in den letzten Jahren die ganze Entwicklung in Russland oder im Nahen Osten. Ich glaube, man braucht eine extra Portion Mut und Kraft auch wieder, um sich davon nicht unterkriegen zu lassen und dass man trotzdem Konzerte spielt und da rausgeht und den Menschen in dieser schwierigen Situation Hoffnung gibt. Und wir brauchen jetzt wirklich echte Führung und Power und das richtige Herz, um die Welt vom Abgrund wieder ein ganzes Stück wegzurücken.
Das ganze Gespräch mit diesem sensiblen und klugen Künstler Klaus Meine hören Sie in der kommenden Woche, wie gesagt, auf thepioneer.de. Es lohnt sich nicht nur für harte Rocker, sondern für alle mit Sinn für die Zeit, in der wir leben.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen viele Anleger auf den amerikanischen Immobilienmarkt. Und warum das so ist, ja, das weiß niemand besser als unsere Frau in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, die Nachfrage nach Immobilienfinanzierungen ist gestiegen, und zwar für Erstfinanzierungen um 12% im Vergleich zur Vorwoche. Verglichen mit vor einem Jahr ist es ein Anstieg von 52%. Grund dafür sind in erster Linie die gesunkenen Zinsen. Außerdem hat sich die Angebotssituation auf dem Immobilienmarkt verbessert. Die Zinsen für eine Finanzierung über 30 Jahre liegt jetzt bei 6,86%. Im Schnitt nehmen die Menschen einen Kredit in Höhe von $440.000 auf, was so hoch ist wie zuletzt vor einem Monat. Die Immobilienkäufer sehen tatsächlich eine weiterhin starke Wirtschaft und werden deshalb wieder kauffreudiger. Es hatte zuletzt ja auch einen Nachfragestau gegeben, wegen eben der hohen Zinsen und der unsicheren Wirtschaftslage. Das sorgt sich jetzt aber etwas mit der Hoffnung auf weiter fallende Zinsen und einen Wirtschaftsboom durch Trump.
Klingt spannend, Anne, aber außerdem gibt's auch noch eine eher unbekannte Aktie, von der ich noch nie was gehört hatte, die neuerdings aber sehr auffällt. Sag uns, welche das ist.
Ja, und zwar die Aktie vom Drohnenhersteller Unusual Machines. Die hatte sich gestern zwischenzeitlich um mehr als verdoppelt und schloss dann mit einem Plus von 85%. Auslöser dafür war die Meldung, dass Donald Trump Jr., also der Sohn vom gewählten Präsident Donald Trump, dem Beratungsausschuss des Unternehmens beitritt. Das amerikanische Unternehmen erhofft sich dadurch, dass wieder ein größerer Fokus auf heimisch hergestellte Drohnen gelegt wird. Trump Jr. betonte auch, dass er verhindern will, dass Drohnen und Drohnenteile aus China eingeführt werden. Aktuell ist Unusual Machines aber auch noch sehr abhängig von chinesischen Importen. Trump Jr. selbst hält mehr als 330.000 Aktien an dem Unternehmen, teilweise aus einer privaten Platzierung. Das Unternehmen ist aber derzeit noch gar nicht profitabel. Es hat seit Jahresanfang einen Verlust von fast $5 Millionen gemacht. Mal schauen also, ob das Unternehmen wirklich von Trumps Sohn profitieren kann. Die Aktienbewertung konnte es mal zumindest auf jeden Fall schon.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass einer der Meilensteine der deutschsprachigen Literatur im 20. Jahrhundert zunächst als sehr kleine Novelle geplant war. Doch im Laufe der Jahre entwickelte sich Thomas Manns Der Zauberberg zu einem umfassenden Roman, 800-seitig, ein Roman, der die Literaturgeschichte bis heute prägt. 1912 begann Thomas Mann die Arbeit an diesem Werk, inspiriert durch den Aufenthalt seiner Frau Katja in einem Lungensanatorium in Davos, wo sie wegen Tuberkulose behandelt werden musste. Wir hören eine Hörbuchpassage, gesprochen von Gerd Westphal.
Die Geschichte Hans Castorps, die wir erzählen wollen, nicht um seinetwillen, denn der Leser wird einen einfachen, wenn auch ansprechenden jungen Menschen in ihm kennenlernen, sondern um der Geschichte willen, die uns in hohem Grade erzählenswert scheint, wobei zu Hans Castorps Gunsten denn doch erinnert werden sollte, dass es seine Geschichte ist und dass nicht jedem jede Geschichte passiert.
Thomas Manns Roman erzählt die Geschichte eines jungen Hamburger Kaufmannssohns, der seinen kranken Cousin in einem Schweizer Lungensanatorium besucht. Der Aufenthalt, ursprünglich auf nur 3 Wochen begrenzt, verlängert sich dann aber auf 7 Jahre, da der besuchende Hamburger Kaufmannssohn Hans selbst erkrankt. Im Laufe der Geschichte wird das Sanatorium so zu einem Mikrokosmos der damaligen Gesellschaft. In seinem Buch thematisiert Thomas Mann Konzepte wie Zeit und Vergänglichkeit.
Diese Geschichte ist sehr lange her. Sie ist sozusagen schon ganz mit historischem Edelrost überzogen und unbedingt in der Zeitform der tiefsten Vergangenheit vorzutragen. Das wäre kein Nachteil für eine Geschichte, sondern eher ein Vorteil, Denn Geschichten müssen vergangen sein. Und je vergangener, könnte man sagen, desto besser für sie in ihrer Eigenschaft als Geschichten und für den Erzähler, den raunenden Beschwörer des Imperfekts.
Was für ein Erfolg, ein Welterfolg. Und heute, vor genau 100 Jahren, wurde der Zauberberg erstmals als Buch veröffentlicht.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass Thanksgiving ein Fest ist, das viele ausschließlich mit der Familie verbinden. Dabei ist dieses Fest weit mehr. Ein Event für alle doch eigentlich, für Familie, ja, für Nachbarn, Kollegen, Freunde, für alle, die sich mögen und zusammenkommen möchten. Und genau das lebt die Familie Dentsch vor. An ihrem Tisch, an ihrem Thanksgiving-Tisch sitzen nicht nur leibliche Verwandte. Neben dem Truthahn und dem Pumpkin Pie findet sich auch ein Freund, der einst völlig fremd war und doch längst Teil dieser Tradition geworden ist.
She's a great person and we love hanging out with her.
Die Geschichte beginnt im Jahr 2016. Eine Großmutter, die ihrer Familie mitteilen möchte, dass das diesjährige Thanksgiving bei ihr stattfinden werde. Die verschickt eine Nachricht, eine SMS an ihre Enkelkinder. Doch versehentlich, wahrscheinlich durch einen Dreher in der Telefonnummer, landete diese Einladung, diese SMS-Einladung bei dem damals 17-jährigen Jamal Hinton. Sie, die Großmutter, kannte ihn nicht, er kannte sie nicht, es gab keinen Zusammenhang, die Einladung ein Irrläufer. Aber das Missverständnis klärte sich schnell auf. Noch bevor die Unterhaltung beendet war, fragte nämlich Jamal höflich bei der Großmutter nach, könnte ich vielleicht trotzdem einen Teller abbekommen? Tja, und sie sagte ja. Sie lud ihn ein und der 17-Jährige kam.
Emma wanted to be exact.
Hi. I'm Jamal.
They hit it off so well, Wanda invited Jamal back the following year.
Hi. Jamal.
And the next year. And the next year. Before they knew it, a tradition was born.
Und jetzt? Seitdem kommt er jedes Jahr. Dieses Mal schon zum 9. Mal. Und so wurde aus dem kleinen Irrtum eine freundliche Tradition. Viele Amerikaner nennen es mittlerweile Friendsgiving. Und das sollte auch uns Deutsche hellhörig machen. Friendsgiving hätte das Zeug zu einem deutschen Fest. Freunde einladen, vielleicht heute noch und dann immer wieder am Thanksgiving-Tag. Als Dinner der Freundschaft. Denn die Botschaft von Friendsgiving ist universell. Liebe, Nächstenliebe in diesem Fall. Und deshalb muss jetzt nochmal Klaus Meine ran. Er und seine Scorpions haben doch in Wahrheit die Hymne für ein Friendsgiving-Fest längst geschrieben und komponiert. Für alle Pioneers, also heute Morgen, Still Loving You. Ich wünsche Ihnen einen gefühlvollen Start in diesen neuen Tag. Und morgen freuen wir uns gemeinsam auf Chelsea Speaker an diesem Mikrofon aus diesem Studio. Bleiben Sie mir und bleiben Sie ihr gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Try, baby, try.